Im letzten Teil der Predigt über das Ende von Kapitel 4 aus dem Epheserbrief ging es darum, welche Folgen es hat, wenn die Liebe gestört ist, nicht zum echten Ausdruck kommt. Dann wird leicht statt Wahrheit die Pseudo-Wahrheit weitergegeben. Die Beziehungen untereinander werden vergiftet, der Heilige Geist darf seine Kraft nicht mehr zur Erfüllung kommen lassen und der Leib Jesu, die Gemeinde, wird schwach, krank und zerstritten. Und genau da setzt Paulus jetzt wieder an, wenn er schreibt, ich lese Epheser 5, die Verse 1 bis 8, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze bei euch etwas zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Lasst euch von niemand mit leeren Worten und leeren Behauptungen täuschen, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Soweit der Abschnitt für heute Morgen. Wir haben vorhin das Lied von Reinhard May von vor etwa ziemlich genau 20 Jahren gehört. Liebe ist alles, Liebe ist mehr. In diesem Lied versucht Reinhard May deutlich zu machen, was für ihn alles Liebe ist. Liebe ist letztlich alles. Alles, was einem positiv anspricht. Und noch viel mehr. Und er ist damit auf dem Weg in die richtige Richtung gewesen. Aber das, was noch weit darüber hinausgeht, das kann er leider nicht erkennen und besingen. Nämlich, dass die Liebe, die Gott ist, wirklich viel mehr ist als alles, was wir kennen. Doch genau darum geht es für uns auch heute. Liebe ist der Plan Gottes und da habe ich vieles drüber gesagt in den letzten Wochen und Monaten und selbst die manche Aussagen, die in diesem Text stehen, hat Paulus vorher in seinem Brief schon erwähnt. Zum Beispiel auch die Aussage, dass wir uns Gott zum Vorbild nehmen sollen. Wir Menschen haben ja in der Regel ganz klare Vorstellungen davon, wie Einheit oder Liebe untereinander auszusehen haben. Wir haben unsere Erfahrungen gemacht, daraus bestimmte Schlüsse gezogen, sie werden mit anderen verglichen und alles in allem ein für uns selbst stimmiges Bild aufgebaut, in das die Realität, die Welt, die uns umgibt, irgendwie mit eingebettet werden muss. Das Problem dabei ist nur, dass genau das nie wirklich funktioniert. Wir werden immer wieder enttäuscht und wir werden eher sogar unzufrieden, als dass wir uns über die Einheit, über die Liebe, das Miteinander freuen könnten. Wenn uns Einheit und Liebe wichtig sind, müssen wir anders daran gehen. Das Vorbild für Einheit und Liebe sind nämlich nicht wir Menschen. Obwohl es gut tut, einem liebevollen Menschen zu begegnen, der einem einfach gut tut, wo man nach einer Begegnung einfach immer gestärkt ist und sich freuen kann. Das tut uns gut. Aber trotzdem ist das nicht der Maßstab. Das Vorbild sind nicht wir Menschen, nicht unsere Erfahrungen, erst recht nicht unsere Wünsche und Vorstellungen, sondern das Vorbild ist Gott selbst. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, die perfekte Kleingruppe, drei Wesen, die doch so eins sind, dass sie nicht zu trennen sind. Es kommt nicht vor, dass Jesus sich darüber beschwert, dass ausgerechnet er Mensch werden und all das Leid und die Schmerzen hier auf dieser Erde zusammen mit dem Tod und der Trennung vom Vater ertragen musste. Einheit und Liebe geben den Ton an, hinter dem jedes eigene Bedürfnis zurückbleibt, ohne Unzufriedenheit auszulösen. Der Heilige Geist beschwert sich nicht darüber, dass er nicht angebetet wird, dass er nicht in der Mitte steht, dass man über ihn nicht so viel redet, sondern er weist mit allem, was er tut, auf Jesus hin. So wie Jesus immer den Vater sichtbar werden lässt. Ich höre hier auf, obwohl man darüber ja echt ins Schwärmen kommen kann, wenn man sich mal Gedanken darüber macht, wie das ist mit diesem Zusammenspiel zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Mit dieser perfekten Harmonie. Keine Überheblichkeit, kein Neid, keine Missverständnisse, keine verletzenden Aussagen. Alles ist perfekt. Jeder kommt voll zum Zug und keiner wird übersehen. Jeder ist wichtig und trotzdem unterschiedlich. Jeder wird gebraucht und kann sich voll einsetzen, weil die Liebe das Band ist, mit dem sie vereint sind. Und genau dieses Vorbild stellt Paulus uns jetzt vor die Nase und sagt, so sollt ihr es auch machen. Das ist euer Vorbild, euer Auftrag. Verhaltet euch so. So soll euer Umgang miteinander aussehen. Es geht nicht darum, sich mit dem zu vergleichen, der noch liebloser ist als ich oder der auch seine Fehler hat und pflegt, sondern unser unumschritten einziger angemessener Vergleichspunkt ist Gott selbst, in Vater, Sohn und Heiligem Geist. Aber das ist doch für uns unmöglich, könnte man glauben. Das schaffen wir nie. Stimmt. Das schaffen wir nie. Und deswegen hat das, was Gott untereinander verbindet, durch seinen Geist in unser Leben mit hineingelegt. Er hat seine Liebe in unser Leben hineingepflanzt und lässt sie wachsen in uns, damit das Miteinander mehr und mehr dem entspricht, wie der Vater und der Sohn und der Heilige Geist miteinander umgehen. Deswegen ist sein Maßstab auch so hoch, so unerreichbar für uns Menschen. Und trotzdem ist er unser Auftrag. Wenn wir das als gegeben akzeptieren, kommen wir zwangsläufig dahin, dass wir uns nicht mehr über die anderen beschweren können, weil wir selbst auch nicht besser sind. Und diesem Maßstab werden wir nicht gerecht. Wir lieben und leben Einheit noch nicht so wie Gott selbst. Und deswegen müssen wir das dem anderen natürlich ganz genauso zugestehen. Wenn ich es nicht kann, warum sollte ich es von dem anderen erwarten? Und schon merkt ihr, wie ganz viel von dem Druck, der manchmal untereinander da ist, einfach verschwindet. Wenn mein Maßstab nicht das ist, was ich kann, und ich daran den anderen vergleiche, sondern das, was ist, nämlich Gott selbst ist unser Maßstab. Es ist genauso, wenn eine Kuh zum Beispiel einem Fisch sagen würde, du musst in Zukunft nur noch Gras fressen. Wie soll der arme Fisch an das Gras kommen? Manchmal verhalten wir uns aber als Christen so, dass wir sagen, das kann ich doch auch, also kannst du das doch genauso gut. Ich habe das gelernt, also musst du das auch lernen. Ganz, ganz anderer Ansatz. Alles soll von der Liebe bestimmt sein. Wenn ich jetzt wieder meinen eigenen Maßstab nehme, schneide ich die vielleicht nicht immer so gut ab, aber irgendwie wird es ja gehen. Aber wieder bezogen auf das, wie Gott ist, naja, Mann, das kann einem ganz schön fertig machen. Statt uns aufzubauen, raubt einem das doch die Kraft, nimmt einem den Mut, dran zu gehen und die Hoffnung, dass Veränderung passieren wird. Alles ist doch so unvollkommen bei uns. Wenn nicht bei mir, dann aber auf jeden Fall doch bei dem und bei dem, oder? Weil die so sind, ist es nicht möglich, dass alles in Liebe geschehen kann. Wenn die sich vernünftig verhalten würden oder liebevoll verhalten würden, dann könnte ich das auch. Dann könnte ich auch so leben, wie ich sein soll. Aber wenn ich die nur sehe, dann ist alles vorbei. Das wiederum bedeutet, dass wir zum Maßstab für unser Leben nicht Gott, sondern unsere Mitmenschen machen und sagen, so wie die mit mir umgehen, bin ich bereit, auch darauf zu reagieren. Die sind schuld, wenn ich zurückschlage. Hätten die mich nicht so gereizt, wäre das nicht passiert. Und trotzdem beschreibt genau das unseren Alltag. Da gebt ihr mir doch recht. Nur ich möchte uns heute Morgen eins deutlich machen. Wenn wir nur auf das sehen, was war, wenn wir uns auf dem ausruhen, was andere tun oder auch regelrecht antun, dann werden wir auch keinen Schritt nach vorne kommen. Wir werden uns weiter lieben und manchmal auch streiten, manchmal miteinander und manchmal aus dem Weg gehen, Jesus durch unser Verhalten mal gut und mal schlecht machen und anstatt Wegweiser auf Jesus zu sein, den Zugang zu ihm blockieren, weil die Leute überhaupt nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Ich weiß, dass viele von uns wollen, dass es anders wird, aber wir wissen manchmal nicht wie. Und als ich den Text aus Epheser 5 gelesen habe, habe ich gedacht, da geht es doch nur um einen kleinen Teil um Liebe. Vieles beschreibt da vielmehr das moralische Verhalten. Und das ist doch sicher ein ganz anderes Thema. Müsste man da nicht zwei verschiedene Predigten rausmachen? Aber wenn wir uns das Ganze mal zusammen ansehen, lässt sich erkennen, dass ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel dafür in der Mitte steht. In der Mitte steht nämlich, Dankbarkeit hilft. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eurer Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck. Dankbarkeit verhindert Entgleisungen. Ich will hier gar nicht lange ausführen, wie der Zusammenhang zu verstehen ist. Hier wird aufgezählt, Unmoral, Schamlosigkeit, Habgier, Geschwätz und Ähnliches haben bei euch nichts mehr zu suchen. Sie trennen uns von Gott, sie berauben uns. Sie nehmen uns die Möglichkeit, von Gott gesegnet zu werden. Sie nehmen uns die Möglichkeit, von Gott seine Liebe zu bekommen, seinen Geist. Letztlich, wenn es ganz schlimm kommt, vielleicht sogar das Leben, wenn sie unser irdisches Leben weiter bestimmen. Weil all das aber das Leben in dieser Welt ist, unserer ungöttlichen Umgebung entspricht, können wir uns doch gar nicht davon ganz fernhalten. Was will ich denn machen, wenn mich jemand fertig macht? Ihr kennt den Spruch, es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Also sind die anderen doch dran schuld, doch nicht ich. Was soll ich machen, wenn meine Ehe vielleicht nicht glücklich ist, ich nicht das kriege, was ich brauche oder sogar ganz alleine bin? Was soll ich tun? Genau das beantwortet Paulus hier. Es gibt eine Möglichkeit, einen Weg, etwas Negatives einfach so zu lassen, das schafft niemand. Wir können es nur durch etwas Positives ersetzen. Und das geht, wenn wir es wirklich wollen. Ich habe euch oft dieses Bild gezeigt mit dem Vakuum. Vakuum ist etwas, was bei uns in unserer Welt nicht existiert, wenn man es nicht abgeschlossen hat. So wie ich etwas irgendwo rausnehme, strömt erstmal Luft rein. Oder wenn ich es unter Wasser mache, strömt Wasser rein. Aber es kommt immer was Neues rein. Und wenn ich etwas aus meinem Leben rausnehmen will, wo ich meine, das ist schlecht für mich, dann muss das durch etwas anderes ersetzt werden. Und manchmal ist es durch das Ersetzen leichter, etwas zu verdrängen. So wie man das macht, wenn man Gase, die giftig sind, irgendwo in einem Labor versucht, da rauszukriegen. Das macht man nicht, indem man das Gas raussaugt, sondern indem man etwas anderes, meistens Stickstoff oder was Ähnliches, reinpustet, damit das andere verschwindet. So geht es in unserem Leben und das Positive, was Paulus uns hier aufzählt, ist, bringt in allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck. Also, bevor ich schlecht über jemand anderen rede, soll ich erst meine Dankbarkeit Gott gegenüber aussprechen. Mach mal ein Beispiel. Gott, danke dafür, dass du mich liebst, obwohl du mich kennst. Danke dafür, dass du mir alle meine Schuld vergibst. Aber der mit seiner überheblichen Art, der immer so von oben herabkommt, der bringt mich auf die Palme. Das will und kann ich nicht vergeben. Kann ich so beten? Eigentlich nicht. Denn wenn ich Gott dankbar bin, dass er mir alles vergibt, kann ich doch mit dem anderen gar nicht so umgehen. Aber ich merke auch, das, was der andere tut, ist nicht gut. Also überlege ich mir auch selber, das auf jeden Fall zu lassen. Zusammen passt das nicht. Wenn ich Gott dankbar bin, dass er mir alles vergibt, dann kann ich das andere nicht stehen lassen. Und wenn mir das andere wichtiger ist, den anderen niederzumachen, dann stimmt die erste Seite nicht. Dankbarkeit ist die Voraussetzung für Zufriedenheit. Dankbarkeit auszudrücken für das, was ich habe, verhindert sogar, dass ich immer wieder unzufrieden werde. Denn wenn ich Gott wirklich dankbar bin, dafür zum Beispiel, dass ich Arbeit habe, dass ich ein geregeltes Einkommen habe, dann verhindert das Unzufriedenheit und Habsucht. Wenn ich mir bewusst mache, was meine Ehefrau an Stärken und Vorzügen hat und mich bewusst darauf konzentriere, verhindert das, dass ich nach anderen Ausschau halte. Wenn mir bewusst ist, was Jesus für mich getan hat, dann erfüllt das mein Herz mit Dankbarkeit, lässt Zufriedenheit im Leben wachsen und diese ganze Neid und die Unzufriedenheit, die Versuche, irgendwo anders noch Vergnügen zu finden, die haben überhaupt keinen Platz mehr. Die brauche ich nicht mehr. Das ist die Denkweise, wie Paulus hier schreibt. Wenn ich mir das so als zusätzliches Angebot Gottes ansehe, dann klingt das ja eigentlich noch ganz gut. Aber Paulus schreibt deutlich, dass es das nicht ist. Dankbarkeit, Einheit und Liebe ist keine Option, die uns zum Leben mit Gott noch irgendwo mit dazugegeben werden können, sondern es ist die Bedingung dafür, dass dieses Leben mit Gott auch wirklich bleibt. Gerade weil wir in dieser Welt leben, weil wir umgeben sind von Versuchungen aller Art, weil wir an allen Ecken und Kanten erleben, wozu Menschen fähig sind und sie uns mit ihrer Bosheit manchmal auch wirklich schmerzhaft treffen. Deswegen brauchen wir diesen Blick auf Jesus, diesen Blick hin zu Gott. Wir brauchen die Erinnerung an das, was er getan hat und wie er ist. Was es heißt, dass er unsere Seele wieder gesund macht, aufatmen lässt. Dankbarkeit ist eigentlich immer wichtig, besonders aber da und dann, wo es um uns herum nicht so schön aussieht, wo wir uns angegriffen fühlen oder leiden. Gott danken sind nicht nur Worte, ist keine Höflichkeit, sondern eine Kraftquelle. Weil in dem Moment, wo ich Gott wirklich bewusst danke, mache ich mir klar, es ist Gott, der hinter meinem Leben steht, der mich niemals alleine lässt, der mir die Kraft gibt für jeden einzelnen Schritt, für jeden einzelnen Tag, egal was auf mich zukommt. Dieser Gott, der so viel für mich getan hat, wie sollte der mir in Zukunft nicht helfen? Er ist Liebe, er ist die Liebe, also ist er gut zu mir. Das ist einfach wichtig. Und trotzdem macht Paulus deutlich, dass Gott nicht alles akzeptieren kann. Hier geht es um Gehorsam oder Glaube, Treue. Das ist im Prinzip derselbe Bereich, um den es hier geht. Wenn er schreibt, lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen. Denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch mit solchen Leuten, gemeinsame Sache zu machen. Paulus verweist jetzt noch einmal auf die Menschen, die Christus nicht glauben, die ihre eigenen Weg gehen, anstatt seinen Willen zu tun. Menschen, die noch nicht gerettet sind, diese Menschen werden den Zorn Gottes zu spüren bekommen, ob sie an einen zornigen Gott glauben oder nicht. Die oft in der Bibel zitierte Aussage, mein ist die Rache, spricht der Herr, kommt auch da zum Ausdruck. Gott kümmert sich darum. Gott akzeptiert nicht alles. Er ist nicht blind oder taub geworden. Ganz und gar nicht. Und selbst die Vergebung, die durch Jesus teuer bezahlt wurde, besänftigt ja nicht den Zorn Gottes denen gegenüber, die diese angebotene Vergebung ablehnen und nicht in Anspruch nehmen wollen. Und damit warnt Paulus aber auch wieder die Gemeinde und macht klar, dass Gehorsam oder Glaube oder Treue Gott gegenüber, die hier zusammenlaufen, unverzichtbar für uns sind. Wenn wir wirklich in diesem Reichtum seiner Gnade leben wollen, in seinem Segen, in seinem Licht. Leben im Licht ist Leben in seiner Liebe, in Einheit. Ein Leben, bei dem die Verbindung zu ihm das Leben gibt und die Verbindung untereinander diesem Leben Gestalt verleiht. Leben im Licht ist Leben in seiner Liebe, im Gehorsam Gott gegenüber und seinem Wort und im Dienst mit und für ihn. Doch warum gibt es auch in Gemeinden immer wieder Entgleisungen? Niemand von uns will doch sowas wirklich. Warum ändert sich nicht einfach alles so zum Besseren? Warum hat man manchmal eher den Eindruck, dass alles sogar schlimmer wird? Warum wird die Gemeinde, der Geheimplan Gottes, der die Welt zum Positiven verändern soll, so in den Dreck getreten? Sicher kann man sagen, dass es heute ein Zeichen der Zeit ist. Dass man daran erkennen kann, dass Jesus bald wiederkommen wird. Aber macht das irgendwas besser? Natürlich nicht. Ich will nicht, dass es so bleibt, so weitergeht. Und ich glaube, du auch nicht. Aber was gibt es sonst zu tun? Welche Möglichkeiten haben wir? Können wir wirklich etwas daran ändern? Natürlich. Natürlich können wir was ändern. Aber nur dann, wenn es uns wichtiger ist, dass Gottes Wille passiert, als dass wir immer unser Recht bekommen. Es lohnt sich mal, darüber nachzudenken, sage ich jetzt nichts weiter zu. Natürlich tut es gut, wenn sich bei einem längeren Konflikt herausstellt, dass der andere oder dass der eigene Anteil daran kleiner war als der andere. Aber was ändert das? Was wird dadurch auf Dauer durchgreifend anders oder besser? Und deswegen wieder zum Schluss noch einmal die Aussage: Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Bringt bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Wer Gott als Vorbild hat, der kann sich nicht mehr für besser halten als irgendjemanden sonst. Wo alles von der Liebe bestimmt ist, geht es nicht mehr darum, jemand anderen fertig zu machen oder gar loszuwerden. Wo bei allem die Dankbarkeit gegenüber Gott im Vordergrund steht, ist mir bewusst, wie reich ich von Gott beschenkt bin. Wollen wir das dann? Wollen wir uns das bewusst machen, wie reich Gott uns beschenkt hat? Trotz all dem, was nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Dann finden sich aber auch Wege, es zu werden, weil nämlich Gott genau das von uns will und uns mit besten Kräften dabei unterstützen wird, weil er eben wirklich da ist, uns nicht alleine lässt und gerade dann, wenn wir ihn am dringendsten brauchen, auch das gibt, was wir brauchen. Das ist seine Zusage. Wenn wir ihn zum Maßstab machen wollen, wenn es uns wichtig ist, das zu tun, was er von uns will, werden wir erleben, wie Gott es führt, dass genau das auch passiert. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns in deinem Wort immer wieder und an so vielen, vielen Stellen deutlich machst, was es bedeutet, dass du uns liebst. Und dass deine Liebe nicht nur irgendein Gefühl ist, auch nicht nur eine Entscheidung ist, auch nicht nur eine Handlung, die irgendwann mal passiert ist, sondern dass deine Liebe alles ist und noch viel, viel mehr. Und ich danke dir dafür, dass du diese Liebe in unser Leben hineingepflanzt hast und möchtest, dass sie wächst und Früchte trägt und dass diese Früchte einfach sichtbar werden und damit dich und den Vater im Himmel sichtbar machen, auch in dieser Zeit, auch in unserer Umgebung, auch da, wo wir leben. Danke dafür, dass das möglich ist und dass du uns beschenken möchtest, uns führst und leitest und uns immer wieder auch die Kraft gibst für jeden neuen Tag. Danke dafür, dass du uns niemals alleine lässt. Amen.